Herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge oder auch der ersten richtigen Podcast-Folge, in der wir uns mit ein bisschen mehr wahrscheinlich inhaltlichen Themen beschäftigen werden. Der Titel dieser Folge lautet offiziell E-Rechnung und Rechnungsherkunft verstehen. Mal schauen, was wir daraus machen. Und ich dachte mir, weil wir in unserer letzten Folge schon ein bisschen über Vorurteile und Digitalisierung und E-Rechnung und was es überhaupt für Formate gibt, gesprochen haben, könnten wir vielleicht mit einer typischen Aussage starten, die du so öfters zum Thema Rechnung und diesen verschiedenen Formaten hörst. Fällt dir da spontan vielleicht etwas ein?
Klar. Wir sind schon total digital. Das kommt so, das ist übrigens in den letzten 10 Jahren so ein Lieblingssatz. Wir sind schon total digital mit unseren Eingangs- und Ausgangsrechnungen und Co. Und dann waren wir früher immer alle ganz beeindruckt und sagten super. Und dann stellt man plötzlich fest, so wie vielleicht religiös oder digital, gibt es so Begriffe, da haben unterschiedliche Leute unterschiedliche, füllen die mit unterschiedlichen Inhalten. Und digital ganz häufig bei dem Thema Debitoren, Kreditoren, Rechnungen, hieß digital in Abgrenzung zum Papier. Das hieß, wir kriegen schon E-Mails oder wir versenden schon E-Mails an unsere Kunden. Und da hat sich natürlich jetzt, das wissen jetzt viele Leute, aber immer noch nicht alle, wir haben immer noch teilweise so ganz großes Unverständnis, wenn man dann so sagt, strukturierte E-Rechnung ist auch ein blödes, sperriges Wort. Aber es gibt eben Unterschiede zwischen Dokumenten, die physisch per Papier ausgeteilt sind. Es gibt die dann irgendwie als PDF zum Beispiel oder als Bild oder als Bilddatei verschickt werden. Und auch da gibt es Unterschiede. Da gibt es welche, die wurden mal gescannt und zu PDF. Und es gibt welche, die wurden schon praktisch digital gedruckt. Und dann gibt es aber eine E-Rechnung, noch was anderes. Eine ganz digitale Rechnung ist im Grunde meistens ein PDF mit einem Datensatz. Und dann gibt es sogar noch was Verrückteres. Das sind dann Rechnungen ohne Bild und ohne PDFs als wirklich strukturierte Datensätze ohne Bild. Das nennt so zum Beispiel, gibt auch viele, viele, viele Formate, aber EDIFACT, EDI, Electronic Data Interchange sind so. Also digital hat ganz schön viel unterschiedliche Bedeutungen und dann ist es immer ganz schön wichtig, dass man versteht, was meinen Sie denn gerade, wenn Sie von digital sprechen oder wenn Sie sagen, ich bin religiös.
Wie würdest du das einschätzen? Hat sich das so in den letzten, weiß ich nicht, 5 bis 10 Jahren entwickelt und verändert? Also was für Formate kommen heutzutage bei Billbox an? Wie hat das vor 10 Jahren ausgesehen? Wie sieht das heute aus?
Also ich glaube, das allererste, was wir mal vor ewigen Zeiten hatten, war eben so ein internationales Format EDI, Electronic Data Interchange. Das kam, wenn ich das richtig mich erinnere, aus so ganz industriellen Branchen, da haben die internationalen Stromversorger und anscheinend waren auch die Bierbrauer relativ früh dabei. Da gab es also bestimmte Branchen, die haben international so einen Austausch von Bestellungen, von Rechnungen, von Lieferscheinen, von so Geschäftsdokumenten. Die wollten die immer schon ohne E-Mail und ohne irgendwie Belegverkehr haben und haben sich dann praktisch so Netze geschaffen, wo man solchen Datenaustausch machen kann. Also EDI war das Erste. Dann erinnere ich mich tatsächlich in meiner Jugend, eine meiner letzten Veranstaltungen an der Universität St. Gallen war, man glaubt es kaum, der damalige CEO der Firma Microsoft, der berühmte Steve Ballmer. Also da war zwar der Bill Gates war da zwar immer noch war der Shareholder, aber der Steve Ballmer war CEO, der war in St. Gallen und der stand mit hochrotem Kopf auf der Bühne und schrie ja manchmal so auf der Bühne, The future will be XML. HTML is dead, XML is the future. Das habe ich mir damals gemerkt und habe so gedacht, wir reden über Dinge, die Ende der 90er Jahre passiert sind. Also das ist halt irre. Und das ist eben auch ein sehr gängiges Format, Extended Markup Language für die Nerds. Die wissen mal, was bedeuten eigentlich die Abkürzungen. Und daraus sind so Formate entstanden, die jetzt schon weitere Verbreitung, also es verstehen jetzt mehr Menschen, die auch nicht Fachleute sind, zum Beispiel X-Rechnung, Faktor X, Zugpferd, da können wir noch drüber sprechen, warum das so komisch heißt. Die Billbox hat einen eigenen Standard, BBXML. Also da gibt es so ganz verschiedene Standards, die sich aber alle irgendwie aus dieser Extended Markup Language Logik entwickelt haben. Also sehr, sehr häufig, sehr verbreitet. In unterschiedlichen Ausprägungen, in unterschiedlichen Ländern heißen die dann anders. Aber viele, viele, die nicht EDIFACT, EDI sind dann irgendwelche Varianten von XML.
Okay. Und können wir vielleicht nochmal darauf eingehen, als Kunde oder als angehender Kunde von Billbox, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich meine Rechnung normalerweise zu mir ins Office oder zu mir, egal wohin, in den Betrieb bekomme? Wie verändert sich das und was für preisliche Unterschiede gibt es am Ende auch? Also wie ist der Aufwand, bei welchem Format, wieso ist das überhaupt wichtig, sich mit diesen Formaten so zu beschäftigen?
Also von der Qualität und von der Wahrnehmung macht es für die Nutzer und Kunden von Billbox überhaupt gar keinen Unterschied, weil wir schon seit es uns gibt, seit mindestens 2008 und im Grunde schon die Vorgesellschaft seit der Jahrtausendwende, ist immer das, was bei den Kunden ankommt, im Grunde schon eine strukturierte E-Rechnung. Egal, in was für ein Format die reinkommt. Also für die Nutzerinnen und Nutzer von Billbox macht es überhaupt gar keinen Unterschied, ob das ein Papierbeleg oder eine beleglose Datensatz oder irgendetwas dazwischen war. Weil es kommt immer als granulare Daten an, mit einer mathematischen und in der Regel auch steuerlichen Korrektheit. Also das ist unabhängig davon, was von reinkommt. Man kann sich natürlich vorstellen, früher sprach in der analogen Welt sprach man immer so, wenn du jetzt sagst Kosten und Co., dann ist das natürlich schon ein erheblicher Unterschied. Die Kunden brauchen im Grunde oder wollen strukturierte Daten in verschiedenen Systemen. Also gerade wenn wir über Debitoren und Kreditoren sprechen, brauchen die Kunden diese Daten in CRM-Systemen, in ERP-Systemen, in FIBO-Systemen, in Banksystemen. Also die brauchen eigentlich Daten in verschiedenen Systemen in strukturierter Form. Und das ist jetzt relativ logisch, kann man sich das vorstellen. Am Ende, das Endresultat sind immer strukturierte Daten. Als es noch ein Brief war, war es sehr aufwendig, den Brief erstmal zu erstellen, aufzumachen, auf den Scanner zu legen, auszulesen. Dann haben also so Dinge wie Optical Character Recognition, noch so ein Fachbegriff OCR, haben früher so einen Brief gelesen und haben diese Tonerflecken auf dem Papier in Buchstaben und Ziffern verwandelt. Das heißt, dann hat man hinterher diese Daten genommen und hat die dann als Daten im Sinn, Kontext, Struktur zusammengebracht und hat die dann strukturiert, sodass man damit arbeiten konnte. Jetzt kann man sich vorstellen, dass es, als dann das PDF per E-Mail verschickt wurde, den 20 Jahre lang, da brauchte man zumindest nicht mehr das Drucken beim Ersteller, das Transportieren von der UPS und Post und das Briefaufmachen und Scannen, das war dann nicht mehr so. Und man hatte dann schon eine Geschwindigkeit von einer Sekunde, um diesen Beleg hin und her zu fragen. Man musste ihn aber immer noch, insbesondere wenn er gescannt wurde vorher, musste man ihn nochmal scannen. Also wenn er gedruckt wurde, musste man ihn scannen. Oder er wurde aber digital gedruckt. Dann war es schon sehr viel leichter, Daten rauszufinden. Die mussten immer noch strukturiert werden. Und jetzt ist es so, mit diesen E-Rechnungsformaten liefern die Sender und die schon strukturierte Daten. Also man kann sich vorstellen, viele, viele kleine Schritte, Veränderungsschritte braucht man nicht mehr. Die müssen jetzt nur noch, die Struktur, die in diesem Beleg ist, muss jetzt nur noch in die Struktur gebracht werden, die dann möglichst in die Systeme des Kunden passen. Beispiel, ich brauche eine Kundennummer an einer bestimmten Stelle oder ich brauche irgendwelche zusätzliche Informationen. Aber das ist sehr viel weniger Aufwand, als das früher war, als man die Dinge dann unstrukturiert oder sogar als physische Dokumente bekommen hat.
Und dieses Zugpferd, was ist das bitte für ein Format?
Ja, das ist, das ging ursprünglich, es gibt schon ewig lange, also wenn man sich das wirklich, wir reden über Dinge, die sich schon seit Jahrzehnten beschäftigen natürlich auch in allen möglichen Ländern ganz viele Menschen. Ich hätte jetzt mal gesagt, vor allen Dingen Männer. Das stimmt aber nicht damit, wie man so technisch und digital diese Prozesse verbessern kann. Und da gibt es unter anderem ein, ich glaube, es nennt sich Forum für die elektronische Rechnung Deutschlands, für SERD. Und dann kam jemand ganz clever auf die Idee, Mensch, dann lass uns doch so einen Standard etablieren. Mal versuchen wir den weltweit oder europaweit oder deutschlandweit zu etablieren. Und den nennen wir, jetzt muss ich da überlegen, der hat tatsächlich nichts mit dem Tier zu tun, mit einem Zugpferd, da ist nämlich kein P drin. Und das E ist auch klein und alles andere groß. Es ist, glaube ich, zentraler User Guide des Forums Elektronische Rechnung Deutschlands. Ist die Abkürzung, Akronym Zugpferd. Und ja. So kommt das her. Und das ist einer von ganz, ganz vielen internationalen Standards, auf den sich bestimmte Branchen oder bestimmte Firmen geeinigt haben und sagen, das ist einer der Standards, die unterstützt wird. Kann man sich so ein bisschen vorstellen, für die ganz alten Hörerinnen und Hörer, früher gab es mal, zwischen Mittelalter und Neuzeit, gab es mal etwas wie Videorekorder. Da schob man sich damals, wenn man irgendwelche Fernsehsendungen oder sowas aufzeichnen wollte oder Aufnahmen, konnte man so große Kassetten in einen Videorekorder schieben und dann konnte man etwas aufnehmen. Video. Und da gab es drei große Standards auf der Welt. Es gab wahrscheinlich noch viele andere, aber es gab eigentlich einen von Sony. Das war so ein Patent von Sony, das nannte sich Betamax. Dann gab es eins, das nannte sich Video 2000. Ich habe mir das damals gemerkt, das gab es irgendwo, das hatte kein Mensch. Und dann gab es VHS. Das waren drei Standards von Wettbewerbern auch zum Teil. Und die wollten natürlich alle sagen, es soll nur noch einen geben. Irgendwann, würde ich sagen, hat sich VHS durchgesetzt. Kurz davor, bevor Video dann tot war, hatte sich dann der Standard VHS durchgesetzt. Die waren dann ganz froh, dass es geschafft hat. Und dann hatte auf einmal Video keine Relevanz mehr. Ein bisschen so, glaube ich, wird das auch bei diesen E-Rechnungsstandards passieren. Weil ich persönlich glaube, dass es irgendwann keine Rechnung mehr braucht.
Können wir noch einmal darauf eingehen, du hattest jetzt über strukturierte Daten und so weiter geredet. Was genau sind strukturierte Daten? Also das heißt, dass eine bestimmte Information an einer bestimmten Stelle an der Rechnung oder zu finden ist? Oder was hat das mit Struktur zu tun? Und
Struktur, wenn du jetzt dir vorstellst, eine Rechnung, da irgendjemand, Firma A, schickt Firma B eine Rechnung, ganz egal, völlig egal, was da draufsteht, dann hat die, da gibt es, erstmal gibt es so bestimmte Informationen, zum Beispiel verlangen die meisten Länder oder Finanzämter oder verlangen, dass die eine richtige Nummer hat und dass da bestimmte sogenannte Pflichtangaben drauf sind. Also dass man auch hinterher noch feststellen kann, welche Firma oder welcher Mensch hat denn welcher Firma oder welchen Menschen da was in Rechnung gestellt. Da geht es häufig um steuerliche Konformität, insbesondere Mehrwertsteuer, die ja dazu dient, mehr oder weniger sehr, sehr viel des Gemeinwohls zu finanzieren. Deswegen sind natürlich die Finanzbehörden der unterschiedlichen Länder sehr interessiert daran, dass der Austausch zwischen Firmen möglichst nachvollziehbar und möglichst auch steuerlich sauber erfasst wird. Und das so. Und jetzt kann man sich vorstellen, da gibt es also sogenannte so Daten, die unbedingt drauf sein müssen. Eine Belegnummer in vielen Ländern, ein Lieferdatum, in welchen Zeitraum geht das, ein Rechnungsdatum. Das sind Daten, die stehen, wenn man es sich vorstellt, wenn die einfach in einem PDF stehen, steht da irgendwo Firma Müller GmbH und da steht irgendwo eine abstellige Nummer. Da weiß aber nicht unbedingt ein System, dieses ist eine Rechnungsnummer. Noch komplizierter wird es bei, wenn wir so über Positionen sprechen, also was steht denn auf der Rechnung an Inhalten drauf? Und die Billbox ist immer schon seit Beginn, richtet sie sich auf granulare Daten, also wirklich alle Einzelinformationen. Und da musst du dir vorstellen, da ist manchmal, wenn eine Rechnung nicht nur eine Position enthält, also ich weiß ich nicht, Hausmeistertätigkeit, dann gibt es vielleicht auch noch auf so einer Rechnung steht 3 Stunden Hausmeistertätigkeit, einmal Anfahrt, 5 Kilometer und eine Position ist, ich habe noch ein Reinigungsmittel gekauft, 1 Liter Bonawachs, dann sind das 3 Positionen. Und die Struktur, die Strukturierung wäre jetzt zum Beispiel, dass ein System erkennt, wo fängt denn die neue Position an? Ist da vielleicht eine andere Steuer auf dieser Position? Weil vielleicht, keine Ahnung, das Bonawachs eine andere Steuer hat als etwas, was vielleicht Gebühren, die verauslagt wurden. Und dann braucht man, um zu erkennen, wo muss das in meine Buchhaltung rein, braucht es eben nicht nur die Buchstaben und die Ziffern, sondern es braucht auch Flags oder Indikatoren, wo gehört das hin? Ist das eine Seitenzahl oder ist das eine Positionsnummer? Ist das eine Artikelnummer oder ist das ein Mehrwertsteuersatz? Welche Mehrwertsteuer ist auf diese? Ist da 21% spanische Mehrwertsteuer draus oder ist das 21% Rabatt? Also dann müssen diese Zeichen, die da auf diesen Rechnungsdaten sind, auch noch interpretiert werden. Nicht nur, was bedeuten sie, sondern wo gehören sie hin? Das ist eigentlich mit strukturiert gemeint.
Und sind diese strukturierten Daten also primär wichtig, damit das Billbox-System sie richtig erfassen kann, die Rechnung? Oder ist das auch für den Kunden oder für den Nutzer von Vorteil?
Nö, das hat mit der Billbox eigentlich gar nichts zu tun, weil ich hatte, wie ich vorhin gesagt habe, die Mandanten, die Kunden, die Firmen benötigen verschiedene Daten in verschiedener Struktur, in verschiedenen Systemen. Selbst wenn die Leute ein großes System haben, also ganz häufig hört man so, wir haben Oracle, wir haben SAP, wir haben Navision, wir haben Dynamics, wir haben irgendwie irgendeinem Wow, ein System mit alles, sind das oft in unterschiedlichen Teilen dieses Systems, braucht es Daten in unterschiedlicher Struktur oder Granularität. Und das heißt, das ist, das hat gar nichts mit Billbox zu tun. Die Billbox ist nur, wir glauben, ein sehr gutes Mittel, diese Verbindung zwischen der Struktur des Senders mit der Struktur des Empfängers oder im Fall des Debitoren, Struktur des Kunden mit seinen Kunden, diese Übersetzungsarbeit, diese unterschiedlichen, das kann man sich vorstellen wie eine Übersetzung. Ich sage einen Satz auf Deutsch und jemand anders möchte aber auf Spanisch verstehen, dann muss man manchmal nicht nur die Wörter einzeln übersetzen, sondern auch, im Spanischen ist dann das Verb an einer anderen Stelle als im Deutsch. Also muss ich auch die Struktur verstehen und nicht nur Wort für Wort übersetzen.
Okay, und das heißt, wenn ich jetzt überlege, was wäre das beste Format, mit dem ich in meine Rechnung sozusagen in die Billbox geben könnte? Das ist wahrscheinlich das Format, was am digitalsten ist. Und welches ist das gerade sozusagen?
Das gibt, also ich würde wahrscheinlich sagen XML, weil man bei diesen anderen EDI, PEPPOL, anderen Formaten oft noch irgendwo etwas lizenzieren, sich akkreditieren, etwas einrichten, etwas konfigurieren muss, was sich zwar lohnt, wenn man ganz viel vom Gleichen macht, wenn man aber nicht so massenständig industrielle Dinge hat und nicht mit jedem seiner Kunden und nicht mit jedem Lieferanten ein Projektchen haben möchte, dann sind wahrscheinlich so XML-Formate das Richtige.
Okay, vielen Dank. Ich glaube, wir sind eigentlich schon zum Ende dieser Folge gekommen. Ganz vielen Dank. Und dann hören wir uns in der dritten Folge wieder.
Super, sehr gerne. Es wäre ja ein tolles Ziel, wenn es gelingt, diese so wirklich nerdischen Themen in diesem Podcast, ich glaube, das ist jetzt heute, überlassen wir den Hörerinnen und Hörern, dass es ein bisschen anschaulich und greifbar wird. Und das könnte ja sogar Spaß machen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.